Schulhofbrenner mit Gunnar und Chris.
Hi Chris, was geht?
Hi Gunnar, grüß dich. Du nicht viel, ich habe mir am Wochenende bei meinen Eltern einen Ordner geklaut. Der Ordner hat die Aufschrift Computer und ISDN. Und ich wollte mal rausfinden, was für einen PC ich damals mir selber zusammengebaut hatte. Das muss so 2000 gewesen sein. Ich glaube, wir waren da 18, 9. Klasse.
Jeder von uns hat sich damals einen Rechner zusammengebaut.
Genau, ich habe meinen von meinen Eltern finanziert damals noch bekommen. Das war Weihnachten 2000, sozusagen ins Jahr 2001. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Die Rechnung finde ich leider nicht mehr. Aber ich weiß noch, wie ich in der Schule eigentlich nichts anderes gemacht hatte, als irgendwelche Komponenten auf dem Blatt Papier rumgeschubst habe und ja, mich dann festlegen musste, ja, welche Komponenten ich mir denn leisten kann und was letztendlich im PC landet. Kannst du dich noch so ein bisschen an deinen PC um die Zeit erinnern?
Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Also ich habe ja begonnen mit einem fertigen Rechner, den ich damals gebraucht gekauft hatte. Das war ein Pentium 200, mit dem man ja nicht sehr viel machen konnte. Also es hat gereicht für ein paar Games. Aber so der erste Rechner, den ich mir dann zusammengestellt habe, ähnlich wie bei dir, das war dann so das große Ding. Und ich weiß nicht, du kannst dich wahrscheinlich noch ziemlich gut dran erinnern. Damals gab es in Freiburg den K&M Elektronik und den Halt. Ja, das waren die beiden Elektronikfachgeschäfte unseres Vertrauens.
Ja, bei mir war es tatsächlich noch ein anderer. Ich weiß noch, wie ich mit meiner fertigen Liste und meinem Vater dann kurz vor Weihnachten in den Comtech hinter Martinstor gelaufen bin und mit meiner Liste und meiner krakeligen Schrift und genau, und bin dann hingegangen und habe gefragt, haben Sie einen Rechner mit diesen Komponenten? Den hatten sie natürlich nicht, aber ich meine, so die größten Komponenten oder die wichtigsten Komponenten hatten sie dann in ihren Komplett-PCs. Es war zum einen, wenn ich mich richtig erinnere, eine GeForce 2MX mit 32 MB und genau.
Das war damals schon richtig gut, ne? Eine GeForce 2 war auch ganz schön teuer.
Genau, und Prozessor war, glaube ich, damals schon ein Athlon 1000 mit dem Codewort Thunderbird, wenn du dich erinnerst.
Ja, klar.
Und das genau, Windows war Windows ME natürlich damals. Eins der furchtbarsten Windows wahrscheinlich, retrospektiv, aber ich fand es damals geil, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das war damals ziemlich fancy, ne? Also so, aber im Endeffekt so, ja, ich glaube, relativ schnell war dann auch klar, das ist eigentlich nur ein Windows 98 SE, ein bisschen optisch aufpoliert mit dem neuen Windows Media Player, den man ja damals bei Windows 98 auch einfach umsonst nachrüsten konnte.
Ja, stimmt.
Ja, es gab ansonsten, Windows ME hatte USB-Support. Das war bei Windows 98 zwar auch schon der Fall, aber Windows ME konnte zum Beispiel mit USB-Sticks umgehen. Das war bei Windows 98 so ohne zusätzliche Treiber noch nicht möglich. Das war dann schon nicht ganz verkehrt.
Sag mal, hattest du damals eigentlich auch einen AMD-Prozessor oder hattest du mehr Geld als wir und quasi schon ein Pentium?
Nein, da täuschst du dich. Ich hatte tatsächlich nie einen Pentium-Prozessor, weil die auch zu damaligen Zeiten auch recht teuer noch waren. Hm. Also ich meine, was gab es damals? Es gab den Intel Pentium 3, dann gab es den AMD Athlon K7, also eigentlich hieß der ja K7, Athlon war dann so mehr so der fancy Name, damit das Ganze natürlich nach außen hin eine etwas größere Wirkungskraft hatte. K7 war da jetzt nicht so der Shit, sage ich jetzt mal. Und ich habe begonnen mit einem Athlon 700. Das war mein erster Prozessor auf Sockelbasis.
Die Athlon-Reihe fing mit 500 MHz damals an, wenn ich mich richtig erinnere.
Das ist richtig. Von 500 MHz bis 1,4 GHz gab es den Athlon, ja. Und damit waren sie direkt die Konkurrenz zu Intel. Und vielleicht ist auch ganz interessant an der Stelle zu sagen, dass es AMD als Hersteller zu der Zeit auch überhaupt nicht gut ging. Also hätten die damals den Athlon nicht rausgebracht, 99, dann wäre AMD abgeschmiert.
Mhm.
Das hätten die nicht überlebt.
Es gab ja einen regelrechten Krieg damals zwischen den beiden, ne? Erinnerst du dich?
Ja, das ist richtig. Also Es gab halt auch so diese ganze Sockel- oder Slot-Basis, also wie die Prozessoren quasi aufs Mainboard kommen, das war recht verschieden. Also Intel zum Beispiel hatte immer noch auf den Sockel 370 gesetzt und auf den Slot. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Der Slot war ja dann dieses fette Teil quasi, der Prozessor, der dann wirklich so, ja, wo der L2-Cache mit auf der Platine saß. Und den hat man dann als Slot auf das Mainboard geschoben, also nicht wie ein Sockel, wie man das heute noch kennt. Was ich eigentlich ganz interessant finde, weil ich gar nicht weiß, wie die das damals mit der Kühlung gemacht haben. Entweder ist der Prozessor tatsächlich nicht so warm geworden oder die haben das einfach anders gelöst. Also ich habe mal ein bisschen recherchiert, habe leider nichts dazu gefunden. Aber wenn du überlegst, dass wir damals, du erinnerst dich, CPU-Kühler gekauft haben, ja. Das waren damals schon monströse Teile, ja. Heutzutage sind die ja wirklich nochmal ungefähr 5 Nummern größer. Und damals musste natürlich auch die Wärmeleitpaste die richtige sein. Und das war ja wirklich ein, wir beide haben das ja zelebriert, ne? Also wenn wir, als wir unseren ersten Rechner zusammengebaut haben, das Mainboard, den Prozessor da auf den Sockel draufgeklopft haben, Wärmeleitpaste aufgetragen und dann das leidige Thema mit dem CPU-Kühler, das war immer ein Hängen und Würgen.
Ich muss tatsächlich sagen, ich habe das damals nicht selber gemacht. Also ich habe schon rumgeschraubt hier und da mal eine PCI-Karte reingeschoben.
Ja, das war doch
aber,
ich,
ja. Das warst du, ja. Aber Comptech hat eigentlich mir den PC schon fertig abgeliefert. Ja. Genau, ja. Aber das habe ich jetzt gemacht. Letztes Jahr habe ich angefangen, den PC zusammenzubauen und musste dann eigentlich durch alle Phasen durch. Ja, das bisschen traurig war ich da, dass ich das früher gar nicht so handangelegt habe am Rechner, sondern eigentlich eher fasziniert war von den Sachen, die man damit machen kann. Und du warst eigentlich derjenige, der ganz oft irgendwelche Bausteine ausgebaut hat und sich mega gefreut hatte, wenn er einen neuen Prozessor dann sich kaufen konnte und den noch einbauen konnte und der noch kompatibel war mit dem Motherboard und so. Ich erinnere mich da noch. Es war eine absolut geile Zeit.
Das war mega geil. Also ich finde auch, es ist irgendwie so eine Handarbeitszeit gewesen. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen seltsam, aber man hat wirklich noch diese Komponenten einzeln ausgewählt. Gut, das macht man heute auch noch, aber damals gab es, sag ich mal, diesen Satz, wie man denn heute sagt, out of the box läuft irgendwas. Mhm. Das gab es ja damals nicht. Ja? Wir hatten jetzt auch nicht oft die Möglichkeit, irgendwas zu recherchieren, nachzuschauen, sondern haben es halt ausprobiert. Ja? Wir mussten BIOS-Updates per Diskette durchführen. Vielleicht kennst du das ja auch noch. Mhm. Das sind ja dann alles Themen, die man heutzutage gar nicht mehr so mit UEFI, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, UEFI BIOS.
Bifi,
genau. Da hat man dieses Thema ja gar nicht. Ja.
Stimmt, ja.
Ja. Aber erinnerst du dich noch an den AMD Athlon? Oder wusstest du, dass es damals die Möglichkeit gab, den Prozessor zu übertakten mit einem sogenannten Bleistift-Trick?
Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Also doch, ich kenne den Bleistift-Trick, aber ich habe den natürlich selber nie angewandt, weil dann wäre der Rechner wahrscheinlich im Arsch gewesen. Ich gehe aber mal davon aus, du hast da diesen Trick das eine oder andere Mal angewendet, oder?
Ja, ich habe den auch angewendet. Das war Ende Jahr 2000 haben ein paar Tüftler herausgefunden, dass man einfach preiswertere, niedrigere, getaktetere Athlon-Versionen sich kaufen konnte und dann mit einem Bleistift durch das Graphit, was in der Mine drin ist, konnte man höhere Taktraten erzielen, indem man einfach Kontakte verbindet auf der CPU.
Okay, ja. Und wie viel Megahertz hat man da rausholen können? Oder?
Also man muss dazu sagen, man hat quasi dann einfach einen Bereich freigeschaltet auf der CPU, um dann quasi die CPU übertakten zu können. Okay. Also man hat nicht unmittelbar sofort danach nach höhere Taktraten gehabt, aber es war dann möglich, weil das Ganze dann freigeschaltet wurde und man konnte damals sogar mehrere hundert Megahertz übertakten. Also natürlich immer vorausgesetzt, man hat einen enorm großen Kühler da drauf. Oder am besten damals noch, du weißt ja, das war State of the Art, eine Wasserkühlung. Ich persönlich hatte keine, ich glaube, du hattest auch keine.
Ja, Gott sei Dank, ey. Ja, ich hatte laute Lüfter und das war auch schon alles, billige laute Lüfter.
Ja, die Wasserkühlung, muss ich ehrlich sagen, das war mir immer ein bisschen zu sehr gefummelt und ich hatte auch großen Respekt davor, dass wenn mir die Scheiße da ausläuft, in dem Rechner mir meine hochwertigen Komponenten danach defekt sind, das war wirklich eigentlich die größte Sorge. Und da habe ich auch gesagt, nee, komm, das muss auch mit Lüftern grillen.
Ich habe das Geld damals auch, ehrlich gesagt, anders investiert. Ich glaube, ich habe mir die ein oder andere TV-Karte damals in den Rechner eingebaut. Und zwar in der Hoffnung, nicht über Napster oder was weiß ich, die Britney Spears-Videos ziehen zu müssen, sondern sie mir selber über ja, die TV-Karte selber aufzunehmen. Es war eine grauenhafte Idee, aber ich habe viel über Videocodecs und Videocontainer gelernt zu der Zeit.
Stimmt, ich erinnere mich, du hattest, ja, ich erinnere mich, du hattest da, warst da multimedial eigentlich recht breit gefächert. Ja. Ich hatte damals ja, maximal eine Soundblaster, PCI-Karte noch drin, dann eine Netzwerkkarte, natürlich damals für LAN-Partys, ganz wichtig.
Oh ja.
Damals war das ja auch noch nicht auf dem Mainboard verbaut, direkt der Ethernet-Chip. Und was gab es noch? Ja, im Großen und Ganzen war es das so. Manchmal gab es sogar noch eine extra USB-Platine, extra USB-Ports, die dann auch nochmal hinten einen Slot belegt haben. Das war es so im Großen und Ganzen.
Das stimmt, ja. Und ich erinnere mich noch an die großartigen Videoauflösungen, sei es bei den Cams damals. Ich denke, dazu machen wir auch noch eine Folge Digitalkameras. Zu der Zeit war legendär. Und das andere Thema sind Videos generell. Also man hat sich ja über 300, ich glaube so Standard war 320 mal 240, aber HD derzeit war im Endeffekt 640 mal 480. Und einfach eine verrückte Zeit, man kann das heute gar nicht mehr so wirklich verstehen. Aber da schwingt schon so eine gewisse Romantik mit, finde ich. Ne?
Ja, also ich finde auch, jetzt wo du das gerade sagst mit den Auflösungen, also von High Definition war man ja wirklich noch extrem weit entfernt. Mhm. Und auch wenn man jetzt die heutigen Bildschirmauflösungen sich anschaut, ja, kannst du ja überhaupt nicht vergleichen mit den Monitoren damals zum Beispiel. Ja? Geschweige denn von den Videos. Aber die Monitore, das höchste aller Gefühle war, glaube ich, 1280 mal 1024 Pixel. Das waren war wirklich, und dann im 4:3 Format, ja.
Ja, ja.
Jenseits der 16:9, das war, glaube ich, damals, und dann mit der Röhre, damit haben wir gestartet.
Ja, ich habe mit 14 meinen ersten Röhrenmonitor bekommen. Das war 19 Zoll zu der Zeit, also überdimensionell groß. Du saßt vor dem Ding und wusstest gar nicht, wo du hinschauen sollst. Ja, auch verrückt eigentlich. Und der hatte, glaube ich, eine Auflösung von 1600 mal 1200, 4:3, genau.
Das war schon richtig gut, weil das konnten damals so Ende der 90er auch nicht alle Grafikkarten darstellen, also diese hohen Auflösungen. Die GeForce 2 hatte dann schon diese Möglichkeiten, aber wenn du überlegst, was heute selbstverständlich ist, dass du zwei Monitore anschließt, ja, das war damals mit den ersten Voodoo-Karten und GeForce, da war das ja noch gar nicht möglich. Aber ich glaube, über Grafikkarten können wir, glaube ich, mal noch separat nochmal sprechen. Oh,
unbedingt, vor allem 2000, 2001 und ein bisschen davor noch, ne? Elsa Eraser, Riva TNT 2.
Absolut.
Geile Zeit. Und die ganzen Voodoo-Karten, aber dazu vielleicht ein andermal. Bei den Prozessoren, ich habe mich immer gefragt, sollst du den Athlon kaufen, sollst du den Duron kaufen oder
Celeron oder
genau, Pentium, auf Intel-Seite.
Ja, also ich glaube, man kann keinen direkten Sieger da küren, aber ich glaube, der Preis-Leistungssieger war definitiv zu der Zeit der AMD Athlon. Erstens war das also hatte wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der ging damals bis 1400 MHz. Die haben auch, AMD war auch wirklich der erste Prozessorhersteller, der quasi die magische Gigahertz-Marke geknackt hat im Jahr 2000. Und damit war natürlich auch Intel wirklich extrem unter Druck, ja, da nachzuliefern. Ja. Das haben die auch kurze Zeit später auch geschafft. Aber trotzdem muss man dazu sagen, AMD hat da wirklich mit dem K7, beziehungsweise also der offizielle Name Athlon, wirklich ein richtig geiles Produkt rausgebracht. Und der Duron war später auch nicht verkehrt. Ja? Also man ist auf jeden Fall deutlich besser gewesen wie das Billig-Pendant von Intel, der Celeron. Mhm. Der Duron, der war nicht schlecht. Ich hatte damals auch einen Rechner mal mit einem Duron.
Ich glaube auch, der Celeron war eher so für die Serverlandschaft gedacht ursprünglich, aber
ja, da gab es noch, einen weiteren Intel, das war der Xeon oder Xeon. Hm. Den gab es auch noch, der hatte halt einfach eine andere, da ging es dann eher um Effizienz, ja, der hatte schon damals mehrere Kerne und da ging es dann eher um effizientere Prozesse.
Ja, genau, für unsere Zuhörer, ich habe ja momentan bei meinem Thunderbird, ich muss natürlich auch wieder ein Thunderbird mit ungefähr 1000 MHz in den Retro-PC einbauen, aber Das hat nicht geklappt. Ich glaube, ich habe den zerschrottet beim Versuch, so einen CPU-Kühler da reinzupressen. Ich glaube, den hat es dann gekostet. Und wenn die Hörer noch sowas zu Hause rumliegen haben, also so einen schönen Thunderbird mit 1000 MHz oder so, einfach mal uns zuschicken und uns was Gutes tun. Ich habe momentan einen XP, ich glaube mit 1800 oder 2000 MHz, und das zerreißt so ein bisschen das Gesamtbild von dem Retro-PC, weil der eigentlich Komponenten hat so aus dem Jahre 2000, 2001. Ne? Und ich glaube, der XP kam dann so ein bisschen später. Genau, ja.
Vielleicht muss man da aber noch dazu sagen, weil du ja einen Athlon XP hast, ja, damals war das schon dieses große Marketing-Ding, wir müssen mehr Gigahertz haben. Ja. Also Intel und AMD haben da wirklich gegeneinander gekämpft und es war halt der Stärkere, war dann halt der mit den mehr Gigahertz. Ja. Mhm. Und die Effizienz lässt sich aber ja nicht nur auf die Geschwindigkeit oder auf den Prozessortakt zurückführen, sondern da spielen dann noch so Faktoren eine Rolle, wie groß ist zum Beispiel dieser L2-Cache, ja? Oder L1 und L3, aber der L2-Cache insbesondere, weil der wirklich so eine, wie soll ich sagen, ein kleiner Speicher, der sehr performant die Leistung direkt an den Prozessor übergibt, weil der halt direkt auf der CPU direkt nebendran sitzt, ja, und somit in Anführungsstrichen so laienhaft mal gesagt einen sehr kurzen Weg hat.
Ja, Gunnar, das war uns damals aber scheißegal. Das war wie bei den Digicams, mehr Megapixel und mehr Megahertz und darauf kommt's an. Und ja, das war eigentlich auch die Maßeinheit für die Battles, die wir da in der Schule hatten, wenn wir uns gegenseitig gezeigt haben, wer den geileren Rechner hat.
Ja, das stimmt, aber es ist auch eigentlich auch schade, oder? Ich meine, damals hat man ja wirklich auf dem Schulhof noch, sage ich mal, gewinnen können, indem man gesagt hat, meine Digicam kann 20-fach digital zoomen, ja? Was für ein Bullshit. Also, ich meine, heutzutage sollte, glaube ich, jeder wissen, dass ein Digitalzoom einfach nichts bringt, aber ja, so wie du gerade sagst, ja, das war halt so der klassische Pimmel-Vergleich auf dem Schulhof.
Das war traumhaft. Ja. Das war so geil. Ja, über Digicams darf ich gar nicht zu viel reden, aber ich habe noch als kleine Anekdote, Sony hatte damals eine Diskettenkamera, so eine der ersten Digitalkameras, und die Lehrerin hatte eben diese Kamera und man musste Disketten nachfüllen, damit das Scheißding auch ein paar Fotos machen konnte. Es war Wahnsinn, die Zeit.
Ja. Das war die Mavcam, ja? Erinnere ich mich auch noch. Die hatte irgendjemand dann, irgendeine Lehrerin hatte die, ja?
Ja, verrückt. Ich darf jetzt keine Namen hier nennen, aber...
Ja. Sehr geil. Ja, du, was mich zu einer anderen Frage bringt, und zwar
brauche ich ein Bier, um diese Frage zu beantworten?
Ja, ich mache mir auch gleich eins auf. Ich habe mich gestern gefragt, vielleicht weißt du das, damals auf den Soundkarten gab es ja immer noch den Gameport.
Richtig, genau.
Wie kam das, weißt du da irgendwas, wie das kam, dass dieser Gameport dann später für Gamepads genutzt wurde? Oder war das von Anfang an so gedacht? Weil das ist ja eigentlich, glaube ich, ein MIDI-Port, ne?
Soweit ich weiß, war der erstmal auf einer eigenen PCI-Karte.
Ja.
Ganz am Anfang, als die ersten Gamepads dann auch für den PC rauskamen. Und irgendwann hat man gesagt, naja, Sound und Gamepads, das passt doch irgendwie zusammen. Und dann hat man eben diesen Port auch noch auf die Soundkarte mit drüber gezogen. Zumindest sind das meine Erinnerungen. Meine erste Soundkarte hatte damals noch kein Gameport, also der erste Rechner meiner Eltern sozusagen, ein Pentium 166. Erinnere ich mich noch ganz gut dran. Aber mein erster eigener Rechner hatte das natürlich. Und das ist eigentlich auch ein geiles Thema. Also so diese Evolution der Gamepads, ne? Das bringt mich gerade auf eine Idee. Ich habe für dich noch ein kleines Geschenk, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich hatte damals das Sidewinder Gamepad erste Generation. Du hattest das Sidewinder
Gamepad Pro hatte ich. Gamepad, ich hatte das Sidewinder Gamepad Pro. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, welches Microsoft Sidewinder Gamepad du hattest. Da war ich auch immer ein bisschen neidisch. Ja. Das hätte ich nämlich auch gerne gehabt.
Dann habe ich mir damals gute News das Gamepad für dich.
Echt?
Ich habe dir eins bestellt und es liegt hier gerade rum. Und krass, geil. War auch schon extrem advanced. Also wenn du mal guckst, wie schnell damals die Entwicklung von den Gamepads kam. Guck mal, du hattest irgendwann, woraus ist das entstanden? Ich glaube, die Ataris hatten so Joystick bzw. Paddles hießen die Dinger. Die hatten einen kleinen Joystick, hatten einen roten Knopf. Ich habe die selber nie in der Hand gehabt, aber ich kann mich da noch dran erinnern, so Dinger mal gesehen zu haben. Und ich glaube, Nintendo war im Konsolenmarkt die erste Firma, die wirklich ein Gamepad an den Start gebracht haben. Das muss das NES gewesen sein damals. 83 kam das NES so ungefähr raus, wahrscheinlich bei uns in Europa ein bisschen später. Und es hatte dieses D-Pad, also dieses Steuerkreuz, was in vier Richtungen gezeigt hatte. Es hatte einen Select-Knopf, einen Start-Knopf und diese zwei Knöpfe. Und das war's. Lag scheiße in der Hand, aber es war eine ganz andere Art und Weise, Dinge zu bedienen oder Spiele zu bedienen, jetzt mal verglichen mit dem Atari. Und ich weiß das, weil wir, ich komme ja aus dem Osten, 91 ungefähr, eine der ersten Sachen, die mein Vater damals gekauft hat, war dann dieses NES. Und wir haben das, gespielt. Ich war ein bisschen erschrocken, als ich gelesen habe, wie viele Jahre das im Westen schon verfügbar war. Weil als ich ein kleiner Junge war und 91 war ich so 6 Jahre, habe ich gedacht, das kam jetzt gerade erst raus und das war Quatsch. Naja, und das Gamepad hatte ja nichts außer die zwei Knöpfe und dieses D-Pad, dieses Steuerkreuz. Und ich glaube, es war das Sega Mega Drive, was erstmal mit drei Knöpfen und einem Steuerkreuz rauskam. Ich glaube auch schon in 8 Richtungen dann steuerbar. Und es hatte schon diese, ich weiß nicht, kennst du das von beispielsweise dem PlayStation oder auch Sidewinder Gamepad, diese Hörnchen, diese ergonomische Form. Weißt du, was ich meine?
Genau. Ich kann mich gut noch, später kam das ja noch bei der PlayStation dann schon später, die haben das, glaube ich, so dann wirklich in Perfektion rausgebracht, dass man wirklich so richtige Griffe in der Hand hatte, aber ich erinnere mich, also ich muss ganz ehrlich sagen, so mit Sega hatte ich wirklich fast nichts zu tun. Ich hatte niemanden bei mir im Freundeskreis, der irgendwie mit Sega was am Hut hatte, aber ich hatte einen Schulfreund in der Grundschule, der hatte eigentlich jegliche Nintendo-Konsolen, also gestartet beim NES, war auch später dann bei uns noch in der Klasse.
Grüße an den Andi.
Liebe Grüße an Andi. Also wirklich mein sämtliches Konsolenwissen, glaube ich, habe ich von ihm. Und ich muss sagen, der hat wirklich jede Nintendo-Konsole gehabt. Ich glaube, PlayStation hat aber nicht gehabt und unfassbar viele Spiele. Aber da habe ich wirklich auch so das erste Mal tatsächlich einen Controller in der Hand gehabt. Bevor ich dann den ersten Sidewinder Gamepad Pro am PC hatte, ja.
Lass uns nochmal kurz zurück zu diesem Sega Mega Drive Pad. Das kam erstmal mit, glaube ich, 3 Buttons so vor den 90ern. Ich glaube, 88 oder so muss es gewesen sein. Und später dann mit 6 Buttons. Das heißt, du hast das Steuerkreuz gehabt und deine 6 Buttons und diese schönen Hörnchen, also diese verbesserte Form für deine Hände irgendwie. Und ich glaube, das hatte dann, man kam es raus, Super Nintendo oder Super Famicom. Es hatte ja auch schon diese leicht ergonomische Form. Nach wie vor dieses D-Pad, also dieses Steuerkreuz wie das NES. Die 4 Buttons auf der rechten Seite, man erinnert sich, blau, rot, grün, gelb und natürlich Start und Select. Und zusätzlich die ersten Shoulder-Knöpfe, die ich gesehen habe.
Also das heißt, damals das Sega Mega Drive bzw. Genesis hatte das noch gar keine Schulterbuttons, oder?
Hatte noch keine, genau. Hatte aber, wie gesagt, die Hörnchen und das Super Nintendo kam dann mit den Shoulderbuttons. 2 Stück, links, rechts einer. Genau. Und dann kam eigentlich auch schon das erste Gamepad, was mir so in Erinnerung geblieben ist, was ich bei einem Freund gesehen hatte. Das war das Gravis PC Gamepad. Und es war sehr ähnlich wie das Super Nintendo Gamepad. Erinnerst du dich?
Ja, ich erinnere mich ganz gut an das Gamepad. Die haben aber auch ziemlich viel zusammengeklaut, würde ich sagen. Also das Gamepad sah dem Super Nintendo Gamepad doch ziemlich
ähnlich.
Erzähl
mal kurz, wo es dem Super Nintendo Gamepad ähnlich sah und wo man bei Gravis vielleicht dann doch ein bisschen zu innovativ war.
Also vielleicht zur Erklärung, der Super Nintendo hat ja, das kennt glaube ich jeder von uns, hat ja diese 4 klassischen Tasten A, B, X, Y in den 4 Farben, blau, grün, rot und gelb, und das PC Gravis Gamepad oder wie es heißt, das hatte exakt identisch die gleiche Tastenbelegung auch mit den Farben, also das haben sie einfach dreist zusammengeklaut.
Hatte das einen Start- und einen Select-Knopf? Ich erinnere mich gar nicht.
Ich meine ja.
Woran ich mich aber erinnere, es hatte ja auch dieses D-Pad, also dieses Steuerkreuz. Man hatte aber bei Gravis, glaube ich, ein bisschen Angst, dass man die alten Atari-Boys nicht wirklich abholt. Und es gab die Möglichkeit, in die Mitte von diesem D-Pad einen kleinen Joystick reinzuschrauben. Ihr habt das gesehen.
Was für ein Quatsch.
Doch,
was
genau.
Was für ein Quatsch.
Und zusätzlich, und das meinte ich mit zu viel Innovation, man konnte dieses Gamepad einmal um 180 Grad drehen, sodass das Steuerkreuz auf der rechten Seite war, die Buttons auf der linken Seite, hatte unten einen kleinen mechanischen Hebel oder so einen Schalter und konnte dann für Linkshänder das Ding umstellen. Total absurd, aber ja, war ja auch irgendwie, war ja gut. Und das Ding lag tatsächlich neben ziemlich vielen PCs von irgendwelchen Papas zu der Zeit, also wenn ich zu Freunden zum Besuch war, habe ich das ziemlich oft gesehen, ja. Ohne Shoulder-Buttons, glaube ich allerdings, müsste ich jetzt auch mal nachgucken.
Kleiner Fun-Fact am Rande, ich habe mir nämlich gerade den Wikipedia-Artikel zu dem Gravis PC Gamepad aufgemacht. Und dann ist mir gerade was ins Auge gesprungen, was ich tatsächlich, wo ich mich auch noch gut dran erinnern kann. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das Spiel noch kennst, Jazz Jack Rabbit.
Die haben Werbung dafür gemacht, ne, in dem Spiel.
Ja, die haben einfach tatsächlich Werbung da gemacht, beziehungsweise die haben auch dieses das Gamepad dann als Icon im Menü gehabt, ja.
Mhm.
Und deswegen war auch jetzt gerade das Bild, als ich es mir aufgerufen habe, das Ganze wieder so vertraut, ja. Weil das Spiel habe ich auch viel gespielt.
Hatte das Gravis PC Gamepad Shoulder-Tasten? Ich würde mal sagen, nein, weil du konntest sie ja um 180 Grad drehen. Und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass es ja Start- und Select-Tasten hatte.
Ich glaube, nee, ich habe jetzt auch hier ein Bild. Mhm. Es hat keine Start- und Select-Taste und Shoulder-Buttons würden in dem Fall auch keinen Sinn machen, dadurch, dass man das Ganze ja dann drehen kann. Das würde keinen Sinn machen. Stimmt. Aber wirkliche Schönheit war das Ding nicht, ne?
Nö, hatte so auch nicht diese Hörnchen oder diese ergonomische Form, sondern es hatte halt diese beiden Kreise wie das Super Nintendo, bloß halt ja, in einer komischen Anordnung. Guckt euch das einfach nochmal an.
Ja, aber was es hat, es hat so Noppen, also so es ist so geriffelt außen, ja. Sodass du halt wirklich, wenn du es in der Hand hältst, dass du dann, dass das Ding halt safe in der Hand liegt.
Ja, oder man konnte sich damit halt mal so einen Pickel aufkratzen oder so, ne?
Ja, oder das. Irgendwie den Rücken kratzen einfach nur.
Das nächste Gamepad, was mir im Kopf geblieben ist, und leider hatte ich diese Konsole damals nicht, war das erste PlayStation Gamepad. Erinnerst du dich? Steuerkreuz?
Ja, absolut. Ja. Steuerkreuz.
Vier Knöpfe, Start-Select, ja. Nichts Neues bis dahin, aber das erste Gamepad mit zwei Shoulder-Tasten. Ja. Und den langen Hörnchen. Ganz neue Art und Weise, wie dieses Gamepad in den Händen lag. Und ich habe es geliebt, ohne Ende. Und ja, die zwei Shoulder-Tasten und die langen Hörnchen waren wahrscheinlich die Innovation in der Entwicklung. Ne? 94, glaube ich, kam das raus. Weiß ich gar nicht, wann das in Europa rauskam. Ich glaube, 94.
So 95. Die PlayStation kam 95. Aber auch echt ein bahnbrechendes Design irgendwo, weil wenn du mal überlegst, dass dieses klassische PlayStation 1, dieser klassische PlayStation 1 Controller eigentlich ja bis hin zur 5er fast schon sich durchzieht, ja, bis zur PlayStation 5, das ist ja vom Design her, diese Hörnchen, da hat man ja grundsätzlich erstmal nichts dran geändert. Klar,
man kann dann
später
Analog-Sticks...
Ja, man hat dann später Analog-Sticks und guckt, ja, okay, ich will da nicht zu viel wegnehmen hier. Aber grundsätzlich, das Ding war dann schon echt, damit hat man es dann geschafft. Und ich meine, klar, warum war das Ding erfolgreich? Weil das super in den Händen liegt. Und was ich jetzt auch finde, es fällt mir jetzt gerade so auf, super Wiedererkennungsmerkmal halt auch mit diesen PlayStation-typischen Buttons, also Dreieck, Kreis, X und Viereck.
Ja.
Das war halt so damals halt so dieses der Inbegriff von PlayStation, ne?
Das ist auch krass, also wenn du dir das vorstellst, Mitte der 90er Jahre und das Design, also wenn du ein paar Dioptrien mitbringst, es sieht eigentlich noch so aus wie heute, ne? Also wie das Dreier-Gamepad zumindest, ne? Ich könnte es wahrscheinlich verwechseln. Und welches Musikvideo hat das gefeatured damals? Erinnerst du dich noch?
Den PlayStation-Controller.
Den PlayStation-Controller?
Gib mir einen Tipp.
Freestyler, rock the microphone.
Echt?
Ja, der Typ MCs. ist mit, Der ist mit einem Gamepad, glaube ich, einem PlayStation-Gamepad. Also gerne in die Kommentare unten reinhauen, wenn ich wieder mal falsch liege. Aber ich glaube, es war ein Sony PlayStation-Gamepad der ersten Generation. Aber
was hat der damit gemacht? Also
Leute angehalten, Leute fast-forward-mäßig schnell gespielt.
Ach so, jetzt verstehe ich es. Stimmt, der hat es in dem Spiel, ja. Ich habe jetzt gedacht, das wäre irgend so was ganz Komisches, dass er irgendwas mit dem Controller machen würde, was man eigentlich gar nicht machen würde. Weil es gab nämlich damals auch noch das, da muss ich immer dran denken, kleiner Side-Fact, und zwar von Nelly mit Kelly Rowland gab es doch dieses eine Lied. Ich weiß nicht, wie das heißt, das Lied fällt mir gerade nicht ein.
Nelly.
Ja, genau.
I love
genau.
you.
Ja, da, super, deine Gesangsküsse, ja, wunderbar. Gerne, auf jeden Fall gab es dieses Musikvideo und Kelly Rowland schreibt Nelly eine SMS auf einem Nokia Communicator, damals ein Nokia 9310 oder 9210 Communicator. So, und damals haben sie es aber wohl irgendwie ein bisschen verzockt, ja. Also war keiner mit am Set, der ein bisschen Ahnung hatte. Und dann hat man einfach sich dazu entschieden, dass sie doch die SMS, die sie schreiben sollte, an Nelly, in Excel geschrieben hat. Also es gab auf diesem Communicator halt die Microsoft Office Suite und dann hat einfach Kelly Rowland in Excel geschrieben. War ganz lustig.
Geiles Handy übrigens zu der Zeit, aber da können wir auch mal gerne eine Folge dazu machen.
Absolut.
Die nächste Innovation, was war's auf dem Zeitstrahl? Es war der Analogstick, oder?
Ja, würde ich auch sagen, weil der N64-Controller hatte ja dann als erstes eigentlich einen Analogstick, ne?
Hm. Und wer kam dann auf die glorreiche Idee? Ich erinnere mich auch, dass Sega, ich weiß gar nicht mehr wie, die Konsole Saturn hieß das, glaube ich. Und dann auch später die Konsole, die du hattest und eine der besten Konsolen wahrscheinlich, die viel zu schnell vom Markt dann auch wieder ging. Und zwar, komm, helf mir mal kurz.
Ne, redest du von der Sega Dreamcast, oder?
Von der Dreamcast dann. Die hatten auch schon Analogsticks. Ja. Anders angeordnet als beim N64-Controller, aber immerhin. Und noch eine Innovation, die Nintendo. Nintendo war mega innovationsreich zu der Zeit. Die hatten unten den Z-Button schon beim 64er-Controller.
Ja, wobei ich muss ehrlich sagen, ich fand den N64-Controller immer ein bisschen strange. Also ich fand das Design war zwar irgendwie unique, aber irgendwie auch ein bisschen hässlich. Und ich fand das immer komisch, den irgendwie zu halten. Ich weiß auch nicht.
Also Yoshi war jetzt auch ein bisschen innovativ, aber hässlich. Ne? Ich glaube, das war so ein bisschen die Marketingrichtung, die Nintendo da eingeschlagen hat.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich verbinde halt, wenn ich so diesen N64-Controller sehe, damit verbinde ich automatisch irgendwie Super Mario 64.
Ja. Und, ich hatte die Konsole nicht. Keine Ahnung. Ich habe es nicht geliebt. Ja. Mir war das zu abgespaced, der Controller. Aber ich sag dir eins, wir haben schon alle technischen Features gerade genannt. Das Urgestein des PC-Gamepads. Und ich würde mich weit, also ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das wohl beste Gamepad, was es jemals gab, das Microsoft Sidewinder Gamepad erste Generation. Zwei lange Hörnchen, sechs Buttons, ein Startknopf und zwei Shoulder-Tasten. Und es hatte hinten eine Erweiterung. Man konnte einen zweiten, und das werden wir definitiv mal machen bei der ersten LAN, die wir zusammen mit unseren Retro-PCs machen, man konnte einen zweiten, ein zweites Gamepad reinstecken. Oh, reinstecken.
Ja, nee, das muss ich auch sagen. Also das Gamepad war schon wirklich damals mega geil, weil wir hatten ja, wir sind ja klassische PC-Gamer und haben immer nur die Konsolen bei Freunden gesehen, weil wir das auch von unseren Eltern nicht geschenkt bekommen haben, aber wir auch einfach mehr so die Bastler waren. Ja. Und da hat natürlich dann ein Gamepad für den Rechner hat es da gebraucht. Und du hattest damals eben das Gamepad und ich das Gamepad Pro, das wiederum aber gar nicht so gut war. Also
das Gamepad Pro war so billig verarbeitet.
Ja, es war billig verarbeitet und es lag ziemlich klobig in der Hand. Also für, sag ich mal, jugendliche Hände eigentlich schon fast zu groß, das Ding. Und that's what she said. Und keine Ahnung, deins, was du hattest.
Das Beste. Ah, deswegen habe ich uns die jetzt auch nochmal gekauft. Man konnte alles geil drauf spielen. Es lag also hochwertig in der Hand, sage ich mal. Und diese langen Hörnchen. Ich werde Ich werde ganz wuschig, wenn ich an diese langen Hörnchen denke.
Ja, also vielleicht schenke ich dir auch mal ein paar lange Hörnchen.
Es gab
also
noch ein Sidewinder-Gamepad mit längeren Hörnchen, aber das nur als kleinen Tipp für den nächsten Geburtstag. Und die letzte Innovationsstufe, die ich hier nennen möchte, weil wir hatten auch den GameCube-Controller dann später und ganz abgefahrene Ideen von Microsoft in der Sidewinder-Richtung. Aber die letzte Innovation, die ich hier nennen möchte, sind die zwei Analog-Sticks sozusagen, die der DualShock-Controller dann auch hatte.
Ja.
Und ja, dann auch ein bisschen später der Xbox 360-Controller. Und ich rede nicht von dem ersten, von dem fetten, riesigen, der auch ähnlich aussah wie der vom Saturn oder vom Sega Dreamcast, sondern der schöne, der klassische Xbox-Controller. Ihr wisst, was ich meine. Die dann auch mit zwei Analog-Sticks ausgestattet waren. Und das war jetzt mein Rückblick auf die Gamepads. Und ja, wie das eine zum anderen kam. Und ich könnte Stunden und Tage und Monate drüber reden, weil ich lieb die Dinge einfach. Nicht alle, aber die wir genannt haben.
Traumhaft. Ja, ich glaube, du hast es schon angerissen. Also wir haben jetzt schon viele Themen hier besprochen, wo wir nochmal eine ganze Stunde drüber quatschen könnten, sei es über die Digitalkameras, über Handys, damals in unserer Zeit, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, das war schon richtig lustig und auch eine richtig coole Zeit, muss man sagen. Wie sieht's aus, Christoph? Ich habe was mitgebracht, ich habe gedacht, ich frag dich mal ab, ich frag mal dein 15-jähriges Ich ab.
Mhm. Okay.
Hast du Lust auf eine kleine Schnellfragerunde?
Ich hab mega Bock. Ich weiß natürlich nicht, was für Fragen jetzt kommen, weil wir uns wirklich nicht im Vorfeld abgesprochen haben, aber schieß los.
Du, das sind nur ein paar Fragen. Beantworte sie einfach als dein 15-jähriges Ich.
Okay.
Du kannst einfach, es ist einfach entweder oder. Ja?
Okay, ich versuche mich mal kurz in mein 15-jähriges Ich reinzuversetzen. Und ich denke, dann kannst
du
schon losgehen.
Du kannst entweder noch was dazu sagen, du kannst aber auch einfach nur dich entscheiden für eins von beiden.
Jawohl, Chef, mach ich.
Also gut, dann starten wir mal. Intel oder AMD?
AMD.
Gut.
Immer AMD, warum? Weil allein schon aus finanziellen Gründen. Also die gleiche Leistung von Intel war einfach teurer. Ne?
Ja, bin ich bei dir. Windows XP oder Windows 2000?
Ja, ich eher Windows XP, weil es diesen geilen neuen Look hatte. Mittlerweile, und du weißt auch warum, unsere Rechner laufen nur noch mit Windows 2000 Service Pack 4.
Richtig, bin ich auch bei dir. Ich mag ja dieses Schnickschnack, optische Schnickschnack mag ich ja gar nicht so. Ich habe auch mir tatsächlich bei Windows XP immer auf die Windows 2000 Optik umgestellt. Völlig durch. Du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, typischer Gunnar. Egal, wir machen weiter.
Typischer Gunnar.
Ja, wir machen weiter. Hub oder Switch?
Bin ich komplett überfragt, weil das eher Komponenten waren, die du auf unseren kleinen LAN-Sessions mitgebracht hast. Und für mich waren die gleich. Ich war froh, wenn ich die Arbeitsgruppe auf meinem Rechner einstellen konnte. Keine Ahnung. Ich könnte jetzt noch nicht mal den Unterschied nennen, um ehrlich zu sein. Aber ich würde sagen, Hub.
Also Switch ist auf jeden Fall, wäre die bessere Wahl gewesen, aber ich weiß noch ganz genau, dass wir uns das gar nicht leisten konnten damals und fast eigentlich bei jeder LAN einen Hub hatten.
Okay. Ja.
Nächste Frage, LAN-Party oder Jutze?
Ja, mit 15 ist natürlich schwierig, aber ich glaube bis heute, wenn man mich anrufen würde und sagen würde, Chris, am Wochenende, wir haben alle unsere Retro-Rechner am Start, wir haben alle das gleiche Windows am Start und vorinstalliert, dann würde ich immer LAN-Party sagen. Ich glaube, das waren mit die schönsten Momente in meinem Jugendleben damals. Ja. Also ich sag LAN-Party und danach ins Jutze.
Ich finde, das ist eine sehr gute Antwort. Einfach erst die LAN-Party und danach ins Jutze. Da wir ja nahezu alle LAN-Partys zusammen verbracht haben, mega geile Zeit. Also das war absolut witzig. Ja. Nächste Frage. ICQ oder Trillion?
Also ich habe beides natürlich installiert, aber nach wie vor ICQ. Und ich bin ein bisschen traurig. Ich glaube, es gibt jetzt dieses ICQ New. Ich bin ein bisschen traurig, dass ICQ nie wirklich zurückkam und ich glaube, es auch nie wieder schaffen wird, ja, ins Game zurückzukommen, obwohl ich meine Nummer immer noch kenne. 8230-6612. Ihr könnt mich jederzeit anschreiben.
Aber nicht Ficke. Genau, nächste Frage. Festplatte defragmentieren oder nicht?
Das ist eine extrem gute Frage. Kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel Zeit man hat. Ne? Ich habe sie öfter mal defragmentiert und zwar immer dann, wenn mein 15-jähriges Ich gedacht hat, mein Rechner ist aber ganz schön langsam, Spiele laufen nicht so schnell. Vielleicht kann man ja was über Defragmentieren rausholen.
Ja, genau. Also mir ging es ähnlich. Ich habe früher, ich glaube, der Irrglaube war einfach da, das Ding rennt danach wieder. Ich glaube, das war nicht der Fall.
Für aber ganz egal. Kurze Zeit vielleicht ein bisschen. Ne?
Ja, vielleicht für eine halbe Stunde. Nächste Frage, Windows Media Player oder Winamp?
Wie, über welchen Media Player reden wir denn da?
Also über die
6er Version mit allen Codecs drauf war auf jeden Fall das Beste, was man haben konnte, meiner Meinung nach für Video. Ja. Hat einfach alles abgespielt. Der 7er war komplette Scheiße, wenn man nicht wusste, wo man Codecs herkriegt und wie man sie installiert. Und Winamp war irgendwie leider nie mein Ding, aber ich kenne jemanden, der den Winamp extrem abgefeiert hat und auch das ein oder andere Theme dann applied hat. Und ich glaube, das warst du, oder? Erzähl mal.
Ich war starker Winamp-Fan, weil das Ding einfach rasend schnell war. Also ich fand den Windows Media Player, der hat immer ultra lang geladen. Ich fand auch diese Skins abartig bescheuert, ja, beim Windows Media Player 7. Und so wie du sagst, die Codecs konnte das Ding auch nicht. Ich erinnere mich aber noch ganz gut daran, dass es damals so Codec-Packs gab, die man dann installieren konnte. Und dann so, ich würde behaupten, Anfang der 2000er gab es zumindest für Videos dann den VLC-Client und den hat man zumindest für Videos genutzt. Aber den Winamp habe ich lange, lange benutzt. Also sicher, naja, 10 Jahre glaube ich nicht, aber
solides Ding.
5, 6 Jahre bestimmt, ja.
Hammer, ey. Und wie ging der Spruch vom Winamp? Wie war der Werbespruch?
Ja, yeah, witzig, da habe ich auch gerade gedacht. No one whips the llama's ass, glaube ich, oder?
Okay.
Ich glaube, das war immer so, wenn du den Winamp gestartet hast und du hast noch keine Musik hinzugefügt, dann war das quasi das Audio-File, was man abspielen konnte. Ich kenne aber auch einen gemeinsamen Freund von uns, der wüsste das jetzt auf Anhieb. Kommen wir zur nächsten Frage.
Ich freue mich.
Kazaa oder Napster?
Ich glaube, Napster. Napster habe ich mehr benutzt. Du warst dann, glaube ich, mehr da noch bei Kazaa unterwegs. Und ich erinnere mich an die Verbindung von den Amis, die man dann immer gelistet bekommen hatte, neben den Files, die man runterladen konnte. Und da war dann immer eine T1-Verbindung mit am Start und T3 und man selber hatte irgendwie so ein 56K-Modem, maximal eine ISDN-Kanalbündelung mit 128. Aber ja, also definitiv ja. Napster.
Okay. Nächste Frage. Mediamarkt oder Alt?
Ja, keine Ahnung. Ich habe meinen Rechner bei Comtech gekauft. Comtech war, glaube ich, S-Com wurde übernommen von Comtech. Also S-Com, da hatten wir uns den ersten Rechner. Ich bin bei Alt raus. Das war nicht mein Ding. Und Mediamarkt maximal für die Spielepyramide damals.
Okay. Nächste Frage. Nokia 3210 oder Siemens S25?
S25. Ich hatte das S35i, glaube ich, damals. Habe ich irgendwie eine Verbindung zu. Nokia hatte meine Schwester damals. Und ich selber hatte nie ein Nokia-Handy, von daher bin ich da raus.
Okay. Nächste Frage. Minidisc oder MP3-CD?
Also Minidisc war halt der Shit. Ich kann mich da noch dran erinnern, ich hatte selber keinen Minidisc-Player. Ich hatte einen Walkman mit MP3-Funktion, den du ja auch hattest. Das waren dann die Versuche, aus etwas Altem etwas Neueres zu machen. Aber Minidisc von Sharp oder Sony wäre der Shit gewesen. Hätte ich gerne gehabt, ja. Also Minidisc.
Ja. Ich bin später, um das nochmal kurz abzuschließen, bin dann später in das Minidisc-Game eingestiegen, als das Ganze aber schon eher am Abebben war. Dann gab es die Möglichkeit eines NetMD-Players. Das heißt, man hat diesen Minidisc-Player dann mittels USB an seinen Windows 2000-Rechner oder ich glaube, es gab sogar ein Parallel-Port-Kabel angeschlossen und dann hast du halt in wahnsinnig langsamer Geschwindigkeit die MP3s da übertragen. Wobei das ja trotzdem immer noch schneller war, wie wenn man es jetzt direkt übertragen würde. Ne? Stimmt, ja. Gut, nächste Frage. Wikipedia oder Microsoft Encarta?
Oh Gott, ich kann mich erinnern, ein Kumpel von uns beiden, der Matze, der auch einen Pentium-Rechner hatte, ein Pentium 3 mit 600 Megahertz, ich erinnere mich da noch ganz gut dran.
Das ist so witzig, dass du das sagst, weil daran kann ich mich auch noch voll erinnern. Also der Pentium 3 600 und Microsoft Encarta, da kann ich mich richtig gut
dran erinnern. Und der hatte das, ne? Und der war auch ein bisschen besser als wir in der Schule. Und falls du das hörst, Matze, ich glaube, es lag an Microsoft Encarta damals. Was Gunnar und ich nicht hatten, Wikipedia war damals, glaube ich, auch noch nicht so big oder noch überhaupt nicht da. Und das ist der Grund, warum es dir heute besser geht als uns. Auf jeden Fall Encarta, geil, mit Multimedia-Files damals schon drin und war krass. Hat halt das skaliert und spätestens als das Internet kam, ich glaube, sie haben es nochmal versucht als Online-Enzyklopädie, aber konnte gegen Wikipedia
ist eigentlich ganz lustig.
Nichts mehr ausrichten.
Ist eigentlich ganz lustig, dass gerade in dieser Anfangszeit, wo Wikipedia, sag ich mal, noch nicht so groß war und Encarta schon noch ein großes Thema war, hat Wikipedia seine Enzyklopädie auf DVD noch mit rausgebracht. Also es gab Wikipedia auf DVD zu kaufen. Ja.
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Ja. Nächste Frage. Ja, nächste Frage. Counter-Strike Red Maps, du erinnerst dich.
Mhm.
Ja? Küche oder Bad?
Ja, auf jeden Fall die Küche. Küche, Klassiker, ne? Erinnere ich mich noch gut. War auch, das waren eigentlich die Maps, die wir gespielt haben, wenn wir uns zu viert auf den LAN-Partys getroffen haben. Bad auch, aber vor allem Küche. Ich erinnere mich noch, Holzregal runter, über den Fußboden zum Kühlschrank. Müssen wir eigentlich auch mal wieder machen. Ja, sehr geil.
Wobei die Bad-Map auch den Vorteil hatte, dass wenn jemand ins Klo reingesprungen ist, konntest du oben die Spülung betätigen.
Konnte man auf einen Schwamm springen oder so und dann von dem Schwamm extrem hoch? War da nicht irgendwas oder habe ich das
getan? Ja, da gab es was. Aber in der Küche, da erinnere ich mich noch so, ich glaube, ich kenne auch die ganzen Geräusche noch, wenn man dann hinten am Kühlschrank hochgefahren ist und in dem Küchenschrank. Ja. Es ist einfach, als ob es gestern gewesen wäre. Ja. Gut, nächste Frage. Gameboy oder Java-fähiges Handy mit Games?
Ja gut, das ist jetzt ein trauriges Thema, weil ich hatte ein Gameboy Pocket in Silber von meinen Eltern zu Weihnachten bekommen. Mit Pokémon gelbe Edition. Und irgendeiner von meinen Freunden, und die Anführungszeichen hört man glaube ich raus, hat den sich mal ausgeliehen und an einen anderen Freund weitergegeben und seitdem habe ich den nie wieder gesehen. Java-fähiges Handy hatte ich nicht, hatte sowieso Angst vor Handys mit Java, weil die dann auch irgendwie einen WAP oder WAP-Browser hatten, mit dem man sich nicht verbinden wollte. Nee, also ich wäre dann schon bei Gameboy. Ja. Wie geht's dir da?
Ja, ich muss mir ganz kurz die Tränen noch aus dem Augen wischen, weil die Story mit dem Gameboy war schon doch durchaus etwas, es hat mich jetzt doch echt ganz schön getroffen. Ich hatte auch einen Gameboy, habe ihn aber nie verloren. Ich habe ihn aber einfach viel zu günstig verkauft, ja. Hätte ich den heute mal noch, ja. Ich hatte auch einen Gameboy Pocket. Das wäre richtig. Mit der Gameboy-Kamera. Ach, da müssen wir mal nochmal
gesondert drüber reden. Das machen wir definitiv, aber die Leute müssen auch wissen, du bist der Sammler. Von uns beiden. Und wer in deinen Keller kommt, der wird das ein oder andere Schmuckstück der technischen Revolution der letzten 30 Jahre auch noch entdecken. Und ich glaube, du hattest nicht nur einen Gameboy, du hattest wahrscheinlich viele verschiedene Modelle in deiner Jugend.
Ja, geht so. Aber das machen wir mal gesondert. Nächste Frage, GTA oder Driver?
Ja, geht ja. Ich hatte Driver 1 damals. Ich glaube, ich habe das Tutorial-Level unten in der Tiefgarage schon nicht hinbekommen. War schon viel zu schwer und musste das, glaube ich, dann über einen Cheat überspringen. Und keine Menschen da gewesen. Ich fand's lame. Ja.
Okay. SSX oder Supreme Snowboarding?
Definitiv Supreme Snowboarding. Ich plane ja auch einen Retro-Let's Play-Channel gerade zu machen und habe alles an den Start gebracht, um auf echter Hardware Supreme Snowboarding als ersten Titel zu spielen und ich liebe es nach wie vor und wir können gerne mal auch im Podcast das nochmal besprechen. Ja,
sehr geil.
Supreme Snowboarding bist du dabei, oder?
Ja, kenne ich auch noch von früher. SSX habe ich jetzt ehrlich gesagt nur als Pendant mit dazu genommen.
Sehr
Ich
gut.
habe es aber selber, glaube ich, nur einmal gespielt.
Ich habe die Rhetorik aus der
Supreme
Frage rausgelesen,
Snowboarding.
ja.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Machen wir schnell weiter. Blobby Volley oder Moorhuhn?
Blobby Volley, wobei ich mit dem Chefentwickler oder dem Besitzer der Moorhuhn-Reihe ja in E-Mail-Kontakt stand, der ja auch damals von einer Firma, die Werbeadventure in Deutschland gemacht hat, ja, dort Chefentwickler war, glaube ich, oder so. Und deswegen habe ich ihn mal angeschrieben, weil ich ein Original von die Environment Kits bekommen wollte, was er mir nicht zugeschickt hat. Aber ja, so klein ist die Welt.
Okay, da schau her. Nächste Frage. Unreal Tournament oder Battlefield 1942?
Unreal Tournament, Battlefield kurz gespielt auf einer LAN und das war es dann auch schon, da habe ich keine Verbindung
Okay.
zu. Wie sieht es bei dir aus? Auch
Gut.
Unreal, oder?
Ich fand beide geil.
Okay.
Da tue ich mich schwer. Ich habe beide auch exzessiv gespielt, muss ich sagen. Aber Unreal Tournament ist nach wie vor so dieses Headshot, Multikill. Das sind so diese Sätze, die einem da so in Erinnerung bleiben, hängen bleiben. War schon ein cooles Spiel. Dann kommen wir zur letzten Frage. Date mit Avril Lavigne oder Stacy Orrico?
Ja, das ist schwierig. Also, ich glaube, verliebt waren wir beide in Stacy Orrico, die ja auch in Seattle gelebt hat, wo ich auch mal kurz in meinem Leben unterwegs sein durfte. Aber vom Geilheitsfaktor glaube ich doch eher Avril Lavigne. Also, ich würde das Date definitiv, das romantische Date wäre mit Stacy Orrico, das wilde Rummachen auf dem Spielplatz höchstwahrscheinlich Avril Lavigne.
Absolut. Und am Ende des Tages würden wir beide die beiden würden wir sie beide daten und es würde auf maximal auf einen Kaffee zusammen rauslaufen, weil wir beide viel zu schüchtern wären, wie damals auch schon.
Wenn überhaupt. Vielen
Ja,
Dank. Also, das war sehr
absolut.
geil. Ich glaube, ich werde mich da mal revanchieren, in leicht angepasster Form, aber es hat viel Spaß gehabt
Okay.
und auch das ein oder andere Lächeln nochmal rausgedrückt aus dem Boy.
Ja, geil. Ja. Dann würde ich doch fast sagen, haben wir ein bisschen miteinander gequatscht.
Und ich würde sagen, das war eigentlich doch ein ganz guter Abschluss für unsere erste Pilotfolge von Die Schulhofbrenner. Gunnar, es hat mir mega viel Spaß gemacht, mit dir
Mir
in die
auch, Chris.
Vergangenheit zu gucken. Und ich hoffe, wir werden das noch das ein oder andere Mal wiederholen. Und ja, lasst uns gerne Anregungen oder sonstiges in den Kommentaren da. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, Chris.
Ciao, Gunnar.